Sag mal mit mir Folgendes. Ich kann Jesus hören.
Ich kann Jesus hören.
Heute Morgen spricht er zu mir. Und verändert mein Leben. Das ist die Wahrheit. Johannes 10, Vers 27 heißt es, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Du und ich, wir sind seine Schafe, er ist unser guter Hirte. Du kannst ihn hören, ob du es glaubst oder nicht, ob du es schon erlebt hast oder nicht, ob das völlige Neuigkeiten für dich sind, ob du immer noch glaubst, nur der Pastor kann ihn hören. Das ist alles völliger Quark und völlig falsch. Die Zeit des Mittlertums ist vorbei. Das ist das Alte Testament, wo Jesus einen Mittler eingesetzt hat zwischen dir und ihm, wie zum Beispiel der Mose, ja, der Mittler zwischen Volk und Gott war. Jetzt bist du ein heiliges Priestertum. Du bist ein Priester, nicht nur ein Priester, der Gott dient. Du bist auch seine Tochter, sein Sohn. Du bist sein Schaf. Du kannst ihn hören. Er will zu dir sprechen. Er will mit dir Gemeinschaft haben. Haben wir schon ganz oft behandelt, dieses Gemeinschaft haben. Ihr wisst, das ist eine meiner größten Leidenschaften, dass ich glaube, dass unser Gott, unser Vater im Himmel, ein Vater ist, der persönliche Beziehung möchte mit jedem Einzelnen von uns. Ich bin felsenfest davon überzeugt, das ist der wesentliche Grund, weshalb er uns geschaffen hat. Vor kurzem war ich in einer anderen Gemeinde unterwegs und habe diese Frage gestellt, warum glaubt ihr, dass Gott uns erschaffen hat? Und das meiste, was kam, und das ist was, was mir auffällt, ist, ja, damit er jemanden hat, der ihm dienen kann. Ja, damit wir ihn ehren mit unserem Leben. Und ja, das ist keine falsche Aussage und das ist richtig. Aber wenn es nur zum Ehren da gewesen wäre, dass er dich und mich geschaffen hat, dann hätten seine Engel ausgereicht. Weil seine Engel ehren ihn konstant, immer. Ja, sie sind seine dienstbaren Geister. Ja, du und ich sind nicht nur dazu berufen, ihn zu ehren. In allererster Linie bist du dazu berufen, Gemeinschaft mit ihm zu haben und ihn zu kennen. Er wird einmal wenn du vor ihm stehst, wird er dich einmal eine Frage stellen und dann ist es wichtig, kannst du diese Frage beantworten. Kennst du ihn und kennt er dich? Ich habe euch nicht gekannt, jetzt weicht von mir. Wie kann er dich kennen? Habe ich auch schon öfter mal gesagt, er kann dich kennen, indem du ihm suchst und Zeit mit ihm verbringst. Nur in dem Zeitverbringen in seiner Gegenwart und in dem Transparenzsein und in dem, dass du dein Herz ihm gegenüber öffnest und ihm zeigst, wer du bist, kann er dich kennenlernen. Ja, Moment mal, das ist ja jetzt komisch. Er hat doch alle Haare auf meinem Kopf bereits gezählt. Er hat mich doch geschaffen. Jeder Schöpfer weiß ganz genau, was er erschaffen hat, oder? Wenn du jemanden fragen würdest, der einen Motor entwirft, einen Ingenieur, dann weiß er, wie er den Motor entworfen hat. Ansonsten würde der Motor nicht existieren. Also Gott kennt dich, aber er kennt dich nicht. Er kennt dich, weil er dich geschaffen hat und trotzdem will er, dass du aus deinem freien Willen heraus ihn suchst und dich ihm zeigst, dass er dich kennenlernen kann. Mega, oder? Jetzt könnte man eigentlich aufhören, das ist mal genug, oder? Ich bin leidenschaftlich für dieses Thema, ihr merkt es, das war jetzt alles irgendwie gar nicht so ganz vorbereitet, dieser Teil. Ich habe vor 2 Wochen hatten wir Outdoor-Gottesdienst im wunderschönen Weil im Schönbuch und waren da so in den Wäldern auf einer wunderbaren Wiese. Und da habe ich schon mal über die Apostelgeschichte gesprochen. Die Apostelgeschichte ist, würde ich sagen, unter meinen Top 5 Büchern in der Bibel. Wenn nicht sogar eines der Top-Bücher neben dem Römerbrief und vielleicht noch dem Johannesevangelium. Das sind so meine absoluten Favorites. Apostelgeschichte fasziniert mich von Anbeginn dessen, als ich errettet wurde. Als ich mit 18 errettet wurde, war das Buch, wo ich rauf und runter gelesen habe. Und ich war total fasziniert über diese Lebendigkeit in dieser Geschichte. Ja, wie diese Männer und Frauen Gott lebendig erlebt haben. Wie ein Wunder nach dem anderen passiert ist. Wie der Heilige Geist immer wieder ausgegossen wurde. Ich fand dieses Persönliche, das hat mich so fasziniert und es fasziniert mich immer noch. Und ich habe über eine Bibelstelle gesprochen aus Apostelgeschichte 16 und da ging es darum, dass Paulus und Silas ins Gefängnis geworfen wurden und dann gewählt haben, in dieser aussichtslosen Situation Gott anzubeten. Und sie haben Gott angebetet und geehrt und das Resultat war, dass das ganze Gefängnis errettet wurde und darüber hinaus der Hauptmann und dem sein ganzes Haus. Und das war sowas von krass, diese Hingabe, die diese beiden hatten an Gott. Die haben nicht gemosert über die Situation mit Ratten und im Dreck zu liegen, sondern sie haben gewählt, Gott anzubeten. Das haben wir heute Morgen gemacht, auch mit dem, was der Pala gemacht hat. Ich fand es so schön und so tief, ja, diese wirkliche, tiefe, ehrliche Hingabe an Jesus. Und auf jeden Fall, über was ich heute sprechen möchte, ist ein Kapitel, ein paar Kapitel später, 11 Kapitel später, um genau zu sein. Ich möchte mit dir und mir heute gemeinsam die Apostelgeschichte 27 anschauen. Apostelgeschichte 27. Und wer eine Bibel dabei hat, also wer ein vorbildlicher Christ ist, der darf gern seine Bibel rausnehmen und mit mir einfach mal gemeinsam in Kapitel 27 in die Apostelgeschichte gehen. Ihr dürft natürlich auch gerne euer Handy für alle, die ein bisschen moderner unterwegs sind, rausnehmen. Apostelgeschichte 27, kurzer Kontext. Hier geht es um Paulus. Paulus, der früher Saulus war, der die Christen verfolgt hat, eine radikale Begegnung mit Jesus hatte, an dem er Jesus gesehen hat, daraufhin 3 Tage blind war, von Hananias dann geheilt wird und die Augen wieder aufgehen und dann eine totale Lebensveränderung einnimmt und nicht mehr vom Christenverfolger ist, sondern er wird zum Christenbefürworter, er wird zu einem der Anleiter, er wird zu einem Missionar, er ist missionstechnisch ganz, ganz viel unterwegs. Ein gutes Drittel vom Neuen Testament hat der Paulus dann geschrieben. Also Jesus kann dein Leben radikal auf den Kopf stellen und verändern, so wie bei Paulus auch. Und wo wir jetzt angekommen sind, ist, Paulus landet im Gefängnis. Und aufgrund seines Glaubens, weil die Juden das nicht so toll fanden, was er da gepredigt hat, dass der Messias gekommen war und über die Vergebung der Sünden und so weiter. Und Paulus landet im Gefängnis und ist 2 Jahre lang im Gefängnis, also echt eine krasse Zeit. Und die haben sich dann immer noch nicht geeinigt. Und dann entscheidet der damalige Statthalter, das ist der Julius, entscheidet, weil Paulus sich darauf beruft, dass er nicht nur Jude ist, sondern dass er römischer Staatsbürger ist, sagt Paulus, ich möchte vom römischen Gesetz beurteilt werden, weil ich bin unschuldig. Ich habe nichts getan, was falsch an dem ist, was ich getan habe. Und dann entscheidet Julius, dass er Paulus mit dem Schiff nach Rom schickt. Okay? Und das lesen wir dann in den ersten Versen. Das werde ich jetzt kurz überspringen, einfach für die Kürze. Und wir steigen dann ein in Vers 9. Hier waren die jetzt schon eine Weile mit dem Schiff unterwegs, Paulus und einige andere Gefangene. Und dann landen wir in Vers 9. Und ich möchte heute auf ein paar spezielle Punkte eingehen, die ich euch dann einfach kurz hervorrufe. Ja? Da aber viel Zeit verflossen und die Fahrt schon unsicher war, weil auch das Fasten schon vorüber war, mahnte Paulus und sprach zu ihnen, Männer, ich sehe, und da spricht er jetzt zu der Schiffsbesatzung, Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Unheil und großem Schaden nicht nur für die Landung und das Schiff, sondern auch für unser Leben vor sich gehen wird. Der Hauptmann aber glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Da aber der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, rieten die meisten dazu, von dort abzufahren, ob sie etwa nach Phönix gelangen und dort überwintern könnten, einem Hafen von Kreta, der gegen Südwesten und gegen Nordwesten sieht. Als aber ein Südwind sanft wehte, meinten sie, ihre Absicht erreicht zu haben, lichteten die Anker und fuhren näher an Kreta heran. So gestalten wir ganz oft auch unser Leben. Sieht ganz gut momentan da draußen aus. Ich empfinde gerade, da ist ein guter, schöner Wind in die eine Richtung und dann treffen wir so unsere Entscheidungen unseres Lebens. Genauso ist es hier. Der Hauptmann geht noch zu den Spezialisten, holt sich Rat von den Spezialisten, nämlich dem Kapitän und den Schiffsleuten, die sagen, Wetter sieht toll aus, lass uns überfahren. Und sie treffen diese Entscheidung, obwohl Paulus sie warnt, gegensätzlich zu dem, was die Umstände gesagt haben. Weil die Umstände sahen ja schön aus, oder? So, also sie fuhren näher an Kreta hin. Aber nicht lange danach erhob sich von dort her ein Sturmwind, Eurakilon genannt. Als aber das Schiff, finde ich auch cool, dass die damals schon Namen für Sturmwinde hatten, als aber das Schiff mit fortgerissen wurde und dem Wind nicht widerstehen konnte, gaben wir es preis und ließen uns treiben. Als wir aber unter einer kleinen Insel Kauda genannt hinliefen, konnten wir kaum das Rettungsboot mächtig werden. Dieses zogen sie herauf und wandten Hilfsmittel an, indem sie das Schiff umgürteten. Und da sie fürchteten, in die Syrte verschlungen zu werden, ließen sie das Takelwerk nieder und trieben so dahin. Da wir aber sehr unter dem Sturm litten, warfen sie am folgenden Tag Ladung über Bord. Und am dritten Tag warfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät fort. Da aber viele Tage lang weder Sonne noch Sterne schienen und nicht geringes Unwetter uns bedrängte, schwand zuletzt alle Hoffnung auf unsere Rettung. Also krasse Situation. Da hat jetzt noch keiner irgendwie signalisiert, Mist, hätten wir bloß auf Paulus gehört. Aber es ging ziemlich den Bach runter und die waren in einer aussichtslosen Situation. Also die haben das Boot wild rumtreiben lassen. Einfach nur dem Wetter ausgesetzt, den Umständen ausgesetzt. Und jetzt Vers 21. Als man lange Zeit ohne Speisen geblieben war, da stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach. Also, sie haben jetzt nicht nur einen Sturm, sondern sie haben auch richtig Hunger. Okay? Paulus steht dann auf und spricht Folgendes. Männer, man hätte mir freilich gehorchen und nicht von Kreta abfahren. Ach, das ist immer eine coole Position, oder? Auf dem Thron zu sitzen, habe ich doch gesagt. Hättet ihr bloß auf mich gehört. Also der Paulus ist auch manchmal ein ganz guter Besserwisser. Und den Schaden vermeiden sollen. Und jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein. Denn keiner von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Wow. Also er saß zwar auf diesem Thron, habe ich doch gesagt, aber jetzt hat er ein ermutigendes Wort vom Herrn. Schon wieder. Ja, sie haben ursprünglich nicht gehört, Gott spricht trotzdem wieder. Gibt wieder Hoffnung, obwohl sie nicht dem nachgefolgt sind, was Gott ursprünglich gesagt hat. Also ihr werdet nicht verloren gehen, nur das Schiff. Denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Ist auch krass. Es ist der Segen eines Mannes, einer Frau Gottes, dass Gott dann auch Leute um dich herum bewahrt, die vielleicht nicht mal an Gott glauben und ihm nachfolgen. Ja, Gott bewahrt dann alle aufgrund von dem, weil er mit Paulus einen Plan hat, nämlich ihn nach Rom zu bringen. Deshalb seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Wenigstens einer glaubt Gott und seiner Stimme. Paulus übernimmt den Glauben fürs ganze Schiff. Selbst wenn ihr keine Hoffnung mehr alle habt, selbst wenn ihr denkt, jetzt ist es alles vorbei. Mein Gott hat zu mir gesprochen. Ich kenne ihn. Ich kenne meinen Gott. Ich habe den kennengelernt. Ich weiß, wie der drauf ist. Der wird zu seinem Wort stehen, weil mein Gott ist ein treuer Gott. Und deswegen vertraue ich ihm, wird alles gut kommen. Schiff wird zwar kaputt gehen, aber wir werden alle überleben, ob ihr es glaubt oder nicht. Vers 26, wir müssen aber auf irgendeine Insel verschlagen werden. Als aber die 14. Nacht gekommen war und wir im Adriatischen Meer umhertrieben, meinten gegen Mitternacht die Matrosen, dass sich ihnen Land näherte. Und als sie das Senkbeil ausgeworfen hatten, fanden sie 20 Faden. Nachdem sie aber ein wenig weiter gefahren waren und das Senkbeil wieder ausgeworfen hatten, fanden sie 15 Faden. Also Wasser wird niedriger. Ja, sie kommen näher an Land oder zumindest an irgendeine Anhöhe oder so im Meer. Und da sie fürchteten, wir würden irgendwie auf felsigen Stellen auflaufen, warfen sie vom Hinterschiff 4 Anker aus und wünschten, dass es Tag wurde. Als aber die Matrosen aus dem Schiff zu fliehen suchten und das Boot unter dem Vorwand, als wollten sie vom Vorderschiff Anker auswerfen, in das Meer hinabließen, sprach Paulus zu dem Hauptmann und den Soldaten, wenn diese nicht im Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Paulus, wieder ein Wort vom Herrn. Hey, alle müssen hier draufbleiben, ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Dann hieben die Soldaten die Taue des Bootes ab und ließen es hinabfallen. Als es aber Tag werden sollte, ermahnte Paulus, alle Speise zu sich zu nehmen. Macht auch keinen Sinn, hä? Also jetzt wird's Zeit, ihr solltet mal anfangen zu essen. Und sprach heute schon, Den 14. Tag wartend seid ihr ohne Essen geblieben, weil ihr nichts zu euch genommen habt. Deshalb ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen, denn dies gehört zu eurer Rettung. Denn keinem von euch wird ein Haar des Hauptes verloren gehen. Und als er dies gesagt und das Brot genommen hatte, dankte er Gott vor allen, und als er es gebrochen hatte, begann er zu essen. Alle aber wurden guten Mutes und nahmen auch selbst Speisen zu sich. Das ist übrigens auch ein ganz cooler Side-Effekt und ein ganz guter Tipp, wenn du mal nicht guten Mutes bist, vielleicht bist du hungrig, musst mal wieder was essen. Nein. Wir waren aber in dem Schiff alle Seelen 276. Als sie sich aber mit Speisen gesättigt hatten, erleichterten sie das Schiff, indem sie den Weizen in das Meer warfen. Also jetzt gehen sie Glaubensschritte. Das restliche an Essen schmeißen wir jetzt über Bord. Gott wird versorgen. Als es aber Tag wurde, erkannten sie das Land nicht. Sie bemerkten aber eine Bucht, die einen Strand hatte, auf den sie, wenn möglich, das Schiff zu treiben gedachten. Und als sie die Anker gekappt hatten, ließen sie sie im Meer und machten gleichzeitig die Taue der Steuerruder los und hissten das Vordersegel vor den Wind und hielten auf den Strand zu. Ich finde es ziemlich cool, wie detailliert es geschrieben ist, oder? Da sie aber auf eine Landzunge gerieten, ließen sie das Schiff stranden und das Vorderschiff saß fest und blieb unbeweglich. Das Hinterschiff aber wurde von der Gewalt der Wellen zerschellt. Der Soldatenplan aber war, die Gefangenen zu töten, damit nicht jemand wegschwimmend entkam. Der Hauptmann aber, der Paulus retten wollte, hinderte sie an ihrem Vorhaben und befahl, dass die, welche schwimmen könnten, sich zuerst hinabwerfen und an Land gehen sollten und die übrigen teils auf Brettern, teils auf Stücken vom Schiff. Und so geschah es, dass alle an das Land gerettet wurden. Krasse, inspirierende Geschichte, oder? 14 Tage waren die unterwegs, 14 Tage ist ein Sturm abgegangen, 14 Tage hatten sie keine Hoffnung. Warum haben sie überlebt? Weil Paulus seine Stimme kannte. Weil Paulus Gottes Stimme kannte. Weil Paulus seinen Herrn kannte. Weil Paulus seinen Freund kannte. Weil Paulus seinen Erretter und Erlöser kannte. Paulus hat immer wieder in entscheidenden Situationen Botschaft von Gott bekommen. Die Botschaft hat Hoffnung dem gesamten Schiff gegeben, ja, und die Botschaft hat dann ein gutes Ergebnis gebracht, nämlich die Errettung, die Rettung von allen auf diesem Schiff. Paulus hat so detailliert und klar gehört, dass er wusste, dass jeder errettet wird, aber das Schiff trotzdem kaputt gehen wird. Ja, das ist auch, finde ich, nochmal eine coole Stelle. Ja, okay, lass uns auf den Strand fahren, da wird es dann safe sein, dann geht das Schiff sogar nicht kaputt. Und dann kommt es doch ganz anders, wie dann wieder die Menschen es geplant hatten. Sie richten es perfekt aus, funktioniert nicht. Und das Schiff zerschellt. Es ist so krass, das fasziniert mich. Wie krass, wie toll musste Paulus Jesus kennen und seine Stimme kennen. Wenn du die ganze Geschichte von Paulus durchliest, und das kannst du in der Apostelgeschichte, das ist genauso wunderbar und so wunderschön geschrieben wie hier, gibt es so viele Situationen, wo Paulus immer wieder Bericht bekommt, direkt von Gott. Ich habe erst vor kurzem, ein paar Kapitel vorher, das ist so ein lustiger Seitensatz, den Paulus da schreibt, da steht explizit von diesem Schreiber, von diesem Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, steht drinne und Paulus, also das ist jetzt meine Übersetzung, aber im Endeffekt so, und Paulus war zu Fuß unterwegs, weil er keine Lust hatte, mit dem Schiff mitzufahren, und wir holten ihn an der nächsten Station wieder ab. Da habe ich mir auch gefragt, hey, warum schreibt der Schreiber das überhaupt rein, diesen Satz? Also Paulus hat da einfach mal kurz gedacht, er will mal ein bisschen alleine zum nächsten Ort laufen, und dann sind die anderen mit dem Schiff dorthin gefahren. Aber da gab es immer wieder, gibt es so viele Situationen, wo Paulus explizit hört, was jetzt sein nächster Auftrag ist. Dann spricht Gott, und jetzt geh dorthin, geh in diese Stadt, dort möchte ich dich benutzen. Jetzt tu dies, ja, jetzt auf dem Schiff, ihr werdet... Fahrt nicht los, es kommt ein Sturm auf. Dann kann er nicht anders, weil er gezwungen wird von den Hauptleuten und er muss mit auf das Schiff. Dann greift Gott trotzdem ein, ja, und spricht wieder zu ihm. Und Paulus ist der Hoffnungsträger auf dem Schiff. Es ist eine absolute Essenz, es ist absolut essentiell, es ist absolut notwendig und es gibt eine absolute Wichtigkeit und eine Dringlichkeit, dass du und ich Gottes Stimme kennen. Du und ich müssen Gottes Stimme kennen. Ansonsten gehen wir den Weg mit, den die ganze Welt, den die Experten, ja, die Experten sagen doch, also weiß nicht, wie es euch geht, alleine mit der Wettervorhersage, die letzten 2 Jahre ist eine absolute Vollkatastrophe. Mein Handy stimmt fast nie. Gestern bin ich wieder losgefahren mit meinem Roller und war schön eigentlich einigermaßen gutes Wetter angesagt nachmittags. Und was war? 10 Minuten unterwegs, Regen ging wieder los. Also auf diese Wettervorhersagen kann ich mich schon nicht fassen. Ja? Und jetzt haben sie auch noch eine AI. Also wird ja jetzt auch alles mit künstlicher Intelligenz gemacht. Sollte ja dann vielleicht sogar fast besser sein, wie die Menschenmeinung. Ja? Funktioniert auch nicht. Also wenn wir nur den Experten folgen, ist es trotzdem gut, dass du Experten in deinem Leben hast, von denen du Rat annimmst. Ja? Die an Jesus glauben, die mehr wissen wie du. Ja? Lauf nicht als Besserwisser rum. Auf gar keinen Fall, das ist nicht das, was ich sage. Aber es ist trotzdem wichtig, dass du Jesus hörst. Nicht nur das hört, was dein Chef dir sagt, was am besten für dich ist, oder deine Frau oder dein Mann. Ja. Jesus weiß, was das Beste für dein Leben ist. Jesus hat einen einzigen Auftrag für dich, einen einzigartigen. Ja. Wo der Menschenverstand vielleicht oft sagt, das ist eine blöde Idee. Was sagt Gott zu dir? Kennst du seine Stimme? Kennen wir seine Stimme, so wie Paulus seine Stimme kannte? Natürlich ist es okay und es ist ein Prozess, ihn kennenzulernen. Paulus selber schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Kapitel 12 spricht er über die Geistesgaben, die 12. Und da ist eine der Geistesgaben zum Beispiel die Gabe der Prophetie, der Weissagung. Eine andere Geistesgabe ist die Gabe der Heilungen. Dann gibt es das Kapitel 13 im 1. Korintherbrief, da spricht Paulus über die Liebe. Und dann geht er in Kapitel 14 über und Kapitel 14 hebt er nochmal eine Geistesgabe explizit hervor von diesen 12 Geistesgaben. Oder sind es 9? Ja, egal. Lest es nochmal genauer nach. Ich glaube, ich habe jetzt gerade einen Zahlendreher. Auf jeden Fall hebt er eine dieser Geistesgaben explizit hervor. Und er schreibt 1. Korinther 14 ab Vers 1. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer aber weissagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst, wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Also Paulus sagt, du darfst dich nach den Geistesgaben ausstrecken. Du darfst Gott darum bitten, dass er dir diese Gaben gibt. Also wenn du jetzt heute Morgen sagst, ja, bei mir geht's so, ich kann Gott nicht hören. Ja, erstmal die Tatsache, jedes Kind kann ihn hören, habe ich ja schon am Anfang gesagt, seine Schafe hören seine Stimme, Johannes 10, Vers 27. Und dann gibt es noch die Gabe der Weissagung, dass du auch noch Worte für andere hören kannst, ja, Dinge von Gott, Aufträge von Gott, Vorhersagen von Gott über andere hören kannst. Und Paulus sagt hier explizit, streck dich nach diesen Gaben aus und ganz besonders nach der Gabe der Weissagung, weil sie was Besonderes macht. Und das ist das, was Paulus nämlich in dieser Apostelgeschichte 27 getan hat. Wer aber weissagt, redet zu den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung oder in eine andere Übersetzung für das griechische Wort, wo da steht, bei Ermahnung ist Ermunterung. Also zur Erbauung, zur Ermunterung und zur Tröstung. Die Gabe der Weissagung ist dazu da, dich zu erbauen, dir Richtung zu geben, dich zu ermuntern, dich zu trösten. Die anderen zu erbauen, ermuntern, zu trösten, ihnen Richtung zu geben, ja, ihnen zu zeigen, wo ist Gott unterwegs, so wie Paulus das gemacht hat. Seid frohen Mutes, wir werden alle errettet werden. Wir werden alle gerettet werden, wir werden nicht untergehen, wir werden nicht sterben. Seid frohen Mutes. Auch wenn ihr gerade hungrig seid, auch wenn wir schon 14 Tage in diesem üblen Sturm unterwegs sind, seid frohen Mutes. Es ist wie, und das Beispiel habe ich immer mal wieder verwendet und ich finde es ein sensationelles Beispiel, Gottes Stimme zu hören, ist in diesem Raum jetzt gerade, sind überall Radiowellen unterwegs. Ja? Überall sind konstant Radiowellen in diesem Raum aktuell unterwegs. Was brauchen wir, um diese Radiowellen zu empfangen? Wir brauchen ein Radio und eine Antenne. Und jetzt gibt es hier diese verschiedenen Stimmen. Das ist einmal die Stimme deiner eigenen Gedanken, die du hören kannst in dir. Ja? Dann ist es noch eine Stimme der Kultur, in der du lebst. Zum Beispiel die schwäbische Kultur, ich habe nicht genug oder ich kann das nicht. Oder das ist zu viel oder das ist zu viel Risiko oder was auch immer. Oder plan gut, ja, geh gut mit dem um, was Gott dir gegeben hat. Das können jetzt so Stimmen sein, die wir aus unserer Kultur kennen. Dann gibt es noch eine andere Stimme, das ist die Stimme der Entmutigung oder auch die Stimme der Ankläger, der Anklage der Brüder genannt. Das ist der Teufel, der zu dir reden möchte in deinen Gedanken und immer wieder sagt, du bist nicht gut genug, ja, du kannst das nicht, Gott wird nicht versorgen, all diese Dinge. Und dann gibt es auch noch einen Radiosender und das ist mein Lieblingsradiosender, den ich lernen möchte, 24 Stunden, 7 Tage die Woche zu hören. Das ist der Radiosender Jesus. Der ist ziemlich cool, schreibt mal J-E-S-U-S. Der ist auf 193,7, falls ihr das genau wissen möchtet, die Frequenz. Also die ist ziemlich stark, zumindest bei mir ist sie bei 193,7. Und da versuche ich immer wieder, mein Leben danach auszurichten. Immer mal wieder drehe ich meinen Tuner auf 193,7. Was sagt Jesus jetzt gerade in meiner Situation? Was möchte Jesus heute mit meinem Tag anfangen? Guten Morgen, Jesus. Guten Morgen, Heiliger Geist. Was hast du vor mit mir? Schönen Abend. Gute Nacht, Heiliger Geist. Komm und rede zu mir in meinen Träumen. Ja? Versuche immer wieder, meine Antenne richtig auszurichten und richtig einzustellen. Und dann kommen immer wieder so Umstände in unserem Leben, die uns wieder ein bisschen zerrütteln und die Antenne ein bisschen verbiegen. Und dann ist es wieder an uns, nee, ich mache das als oberste Priorität. Jetzt richte ich mich wieder neu aus. Ich nehme mir kurz 30 Sekunden zwischen meinen zwei Geschäftsmeetings und ich konzentriere mich einfach ganz kurz auf Jesus. Jesus. Ich liebe dich, ich ehre dich, sprich zu mir, danke, dass du bei mir bist. Ich nehme mir das immer wieder über den Tag verteilt, rede zu mir, ich will dich hören. Ja, manchmal tut es auch gut, mal so eine prophetische Handlung zu machen. Jesus, ich will dich hören, aktuell höre ich dich relativ schlecht. Mach mir mal ein bisschen Kopfhörer ran, so wie in diesem ersten Bild, dieses Kind. Jesus, was hast du zu sagen heute? Ich will deine Stimme kennen. Am Freitag habe ich eine nicht ganz so lustige Situation erlebt. Ich war noch mit dem Hannes Tischtennis spielen und wollte dann los nach Hause laufen und habe meinen Rucksack aufgemacht und habe felsenfest war ich davon überzeugt, ich habe meinen Schlüssel in meinen Rucksack reingetan und ich hatte meinen Schlüssel nicht in meinem Rucksack und es war 24.15 Uhr ungefähr. Und dann habe ich mir gedacht, oh Mist, habe den gesucht und habe meinen Schlüssel nicht gefunden. Und dachte, was mache ich jetzt? Und dann wusste ich natürlich, dass meine Eltern noch einen Ersatzschlüssel haben. Ich habe Gott sei Dank einen woanders abgelegt. Und dann bin ich zu meinen Eltern gefahren mit der Hoffnung, dass sie noch wach sind. Sie waren nicht mehr wach. Und habe dann gehofft, dass irgendwo noch irgendwie eine Türe vielleicht offen ist, nachdem es so warm ist, dass ich irgendwo reinschleichen kann und den Schlüssel holen kann. Und niemand war da. Und dann habe ich geklingelt. Einmal und kurz gewartet und dann habe ich noch ein zweites Mal geklingelt und dann war die Mama an der Sprechanlage und hat mich reingelassen und ich habe mich entschuldigt und bin heimgefahren und hatte dann meinen Ersatzschlüssel, bin in meine Wohnung gekommen, war in der Wohnung und suche meinen Schlüssel und finde meinen Schlüssel immer noch nicht. Und dann kommt mir ein Gedankenblitz, wo ich dran denke, wie ich in der Tischtennishalle stande und der erste Gedanke, als ich meinen Schlüssel gesucht habe, war, Yannick, du hast ihn in deiner Garage abgelegt. Das war der erste Gedanke, der genau in dem Moment kam. Und wieder, ich stehe in meiner Wohnung und wieder kommt der Gedanke, Yannick, du hast ihn in deiner Garage abgelegt. Ich sage, warum soll ich ihn in meiner Garage abgelegt haben? Das macht gar keinen Sinn. Wieso? Macht keinen Sinn. Such noch eine Viertelstunde weiter in meiner Wohnung, habe sogar diese App, diese Tracker-App von Apple, klick drauf, dass es piepst, nichts verbindet, nichts funktioniert, such weiter. Und die ganze Zeit immer wieder der Gedanke, Yannick, du hast ihn in deiner Garage abgelegt. Yannick, du hast ihn in deiner Garage abgelegt. Und war, hab dann kurz meine Schlepperchen angezogen und dann bin ich halt die Garage runtergelaufen. Lauf in die Garage und mach den Schrank hinten bei mir in der Garage auf und da liegt der Schlüssel drin. Es war die Stimme des Heiligen Geistes, der direkt zu mir gesprochen hat, direkt im ersten Moment. Hätte ich ihm geglaubt, hätte ich dieser Stimme direkt geglaubt, wäre ich nach Hause gefahren, hätte meine Eltern nicht mehr aufwecken müssen, wäre einfach in die Garage gelaufen, hätte den Schlüssel genommen und hätte die Türe aufgemacht. Das ist jetzt eine Kleinigkeit, kannst du jetzt sagen, ach, redet Gott auch über solche Dinge mit uns? Ja, das glaube ich, weil er will Freundschaft mit dir. Aber kennen wir ihn und wissen hundertprozentig, dass es er ist? Mich hat es so überführt wieder, ja, ich will auch diesen Dingen folgen. Ja, und auch in diesen Momenten seiner Stimme treu sein. Es ist notwendig, dass du ihn kennst, dass wir ihn kennen. Auch in solchen Dingen. Gut. Lass uns gern nochmal gemeinsam aufstehen. Ich bete noch kurz für uns und dann werden wir noch ein Lied gemeinsam singen. Das Wichtige ist, dass du Ja dazu sagst, ihn hören zu wollen. Und dass du auch Ja dazu sagst, dem, was du hörst, dann Glauben zu schenken. Dass du Nein zu Zweifeln sagst und einfach mal kindlich mit diesen Gedanken gehst. Wäre ich kindlich am Freitag mit diesem Gedanken gegangen und hätte das zuerst gemacht? Ja, nee, das kann nicht sein, das macht keinen Sinn, das ist nicht logisch. Und so wie Paulus sein ganzes Leben danach ausgerichtet hat, was sagst du, Herr, wo darf ich als nächstes hingehen, wo soll ich hinfolgen? Gott hat zweimal zu ihm gesagt, Paulus, du wirst im Gefängnis landen werden und du wirst umkommen für deinen Glauben an mich. Jesus hat ihn immer wieder gewarnt. Paulus hat dem Glauben geschenkt und ist aber weitergegangen. Ja, er hätte auch fliehen können in mehreren Situationen. Nee, das war der Auftrag auf seinem Leben. Er sollte, das war die Berufung, die auf ihm lag, auch wenn es unbequem war. Er ist den unbequemen Weg gegangen, seiner Stimme nach. Bist du bereit, seiner Stimme zu folgen in deinem Leben? Bist du bereit, dass seine Stimme dein Herz verändern darf? Bist du bereit, dass seine Stimme dich ausrichtet, nicht mehr dein Kopf der Herr ist, sondern Jesus, wie wir das vorher auch gesungen haben. Herr, du bist der Herr in meinem Leben. Sei du der Herr in meinem Leben. Deine Stimme soll der Herr sein in meinem Leben. Also wo auch immer du stehst, an welchem Punkt du bist, heute Morgen geh den Schritt, den du gehen möchtest. Ja, fühl dich jetzt nicht gezwungen durch meine Überzeugungskraft. Geh das, wozu du bereit bist. Du darfst gern deine Augen schließen. Jesus, wir sagen Ja zu dir, zu einem Leben mit dir. Jesus, wir haben Ja gesagt zu dir, sonst wären wir heute Morgen nicht da. Aber danke, dass ein Leben mit dir nicht nur eine einmalige Entscheidung war, sondern dass ein Leben mit dir eine konstante Entscheidung ist. Jeden Morgen neu, jeden Abend. Und Jesus, ich kann für mich als Yannick heute Morgen sprechen. Ich möchte meine Ohren neu für dich schärfen. Ich will dich hören. Und ich will deiner Stimme folgen. Weil du es besser weißt für mich, wie ich es für mein Leben, weil du der Experte bist. Du bist der Schöpfer des Planes meines Lebens. Du bist der Experte, du weißt, was am besten für mich ist. Ich vertraue dir, Jesus. Sag ihm ruhig mal in deinen eigenen Worten, was dich bewegt heute Morgen, wozu du Ja sagen möchtest. Was auch immer das ist. Jesus, ich will dich hören. Jesus, ich will dir folgen. Jesus, vergib mir, wo ich gestern nicht gehorsam war deiner Stimme. Sei mal ehrlich mit ihm. Mach mal Business mit ihm. Abschluss noch eine prophetische Handlung. Wenn du ihn mehr hören möchtest, nimm mal deine rechte Hand an dein rechtes Ohr und dann beug dich mal kurz so nach vorne. Ja, tu so, wie wenn du anfängst, ihn zu lauschen. Jesus, ich lausche dir.